your engine.
Wer gedacht hätte, man könnte sich bei der Rallye Dakar 2022 so ein bisschen einrollen und langsam an den Wettbewerb gewöhnen, der sieht sich bereits auf der ersten Etappe ordentlich getäuscht. Am heutigen Sonntag steht Etappe 1b an, so heißt es offiziell. Es ist die Verlängerung des kurzen Sprints von gestern zwischen Ha'il und Jeddah und es geht über 333 Kilometer in östlich-nordöstliche Richtung der Wüstenstadt Ha'il in eine offene Wüste hinein. Ein Gelände, das allerdings auch geprägt ist von einigen Kamelgraspassagen, von einigen aufgebrochenen Schluchten mit ausgetrockneten Gräben und Flussbetten drin und mit vielen Weggabelungen, die zwischen Steinen und Geröllbrocken hin und her mäandern, teils verwunschene, verschlungene Wege in Tälern und zwischen Dünettchen hindurch. Und eine solche Passage bei etwa Kilometer 258, die hat es ganz besonders in sich. Dieser eine Streckenabschnitt, ganz genau bei Kilometer 257,58, ist nämlich im Roadbook nicht ganz akkurat vermerkt und es erwischt fast alle im Starterfeld, sowohl bei den Autos als auch bei den Motorrädern, die vorher gestartet sind, als auch bei den Side-by-Side, verfahren sich selbst Spitzenakteure reihenweise. Dieser Kilometer 257,58, der bebt heute Abend im Biwak immer noch nach. Wir werden immer wieder darauf zu sprechen kommen, bei den O-Tönen, die ich, Norbert Okenga, für diese Ausgabe von Daily Dakar, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, eingefangen habe. Drum dachte ich, lassen wir doch erst einmal einen der Betroffenen direkt erklären, was es mit dem ominösen, dem heiklen Punkt auf sich hat. Brian Brugwanath aus Südafrika nämlich ist vom gestrigen Platz 3 abgestürzt bis auf die Position 45 in der Automobilwertung, weil er dort keinen richtigen Weg gefunden hat. Brian Brugwanath aus dem Century Team erläutert:
So a tough day today, basically from the known waypoint where we left in the camel grass dunes today. It was camel grass dunes. The instruction was to follow main tracks, but there were tracks all over the place. And one of the instructions was sort of to keep a average of 10 degree cap, which we tried to do, but all that did was take us east of the main track we were supposed to be. So very difficult to actually know what the main track was today. And we ended up getting, we just couldn't find the main track on the west side we were supposed to be. Eventually we did find a helicopter, which was way on the end of the areas where we were circling. And luckily he put us onto the main track. We didn't find the hidden waypoint we were looking for, but at least we found the main track and we were able to come home. But very frustrating. We were doing circles with Carlos Sainz and all the guys. And definitely not a day of racing. It was a very frustrating instruction, which didn't make any sense. Not very cool, but I guess some guys got it right. We didn't. It's unfortunate, but we live to fight another day.
Vom letzten sichtbaren offenen Wegpunkt sei es durch eine Kamelgras-Dünenlandschaft hindurchgegangen und im Roadbook hätte gestanden, man solle eine Hauptspur nachfahren. Dieser Hauptweg sei allerdings vor lauter anderen Pfaden und Wegen vor einem überhaupt nicht auszumachen gewesen. Im Roadbook stand zudem die Anweisung, man solle der Kompassgradzahl 10 Grad nachfahren. Das allerdings hätte einen immer weiter ostwärts vom Hauptweg weggeführt. Erst als er einen Hubschrauber gesehen hätte, weit entfernt von jener Strecke, auf der er mittlerweile unterwegs gewesen sei, hätte er wieder nach links rüber geschwenkt und dann nach einigen unnötigen Kreisen, die er gedreht hätte, um den Wegpunkt zu finden und sich neu zu orientieren, sich schließlich dazu entschieden, überhaupt nicht mehr den Wegpunkt anzusteuern, sondern direkt rauszufahren und eine Strafe in Kauf zu nehmen. Unter den Opfern, mit denen er die großen Kreise gedreht hatte bei dieser Irreführung in der Navigation, sei beispielsweise auch Carlos Sainz gewesen. Auf die Autowertung kommen wir gleich zu sprechen mit all den Auswirkungen, die der neuralgische Punkt von Brian Brugwanath dort nach sich gezogen hat. Wir beginnen allerdings wie üblich mit der Motorradwertung und schalten gleich wieder live rein ins Biwak von KTM. Denn die KTM-Schwestermarke GasGas, die zum ersten Mal mit zwei Bikes am Start ist, behauptet auch am heutigen Sonntag die Führung in der Gesamtwertung. Daniel Sanders, der flippige Australier mit der blonden Iron Maiden-Mähne, gewinnt die heutige Tageswertung vor Pablo Quintanilla und Matthias Walkner. Und damit übernimmt Daniel Sanders in der Gesamtwertung nach dem Sieg auf Etappe 1a und dem Sieg auf Etappe 1b nun auch schon mit einem etwas komfortablen Vorsprung auf den Honda-Fahrer Pablo Quintanilla Platz 1 in der Gesamtwertung. Halbwegs logisch sei es gewesen, sagt Daniel Sanders bei unserer Schalte live ins KTM-Biwak hinein, aufgrund der guten Startposition, die er sich im Prolog von gestern rausgearbeitet hätte, weil es morgens geregnet hätte und über Nacht die Bahn schwer geworden worden sei, sei die Navigation und das Fahren vom Fleck weg sehr schwierig gewesen. Die Spuren sehr schwierig zu finden.
Hey mate, going good. Yeah, we just finished the stage here, first stage. Really difficult navigation. We had a lot of rain last night and yeah, made it hard to find the right tracks. And then in the end, a lot of guys got lost. And luckily, we got onto the right track. And yeah, it was a good strong finish. And yeah, I just didn't push too much at the start, just getting a nice rhythm. And in the end, I tried to open as much as I could to help me tomorrow. So I think it'll be good. I'll just back it down to, you know, 80-70% tomorrow just to put the roadbook first, because you can lose a lot of time like people did today. Yeah, sure. I at the refueling, you could gauge off the time in front with the guys, and then yeah, it was really really good to, you know, to keep pushing and riding good. And then yeah, once we knew I was in, like, there was no tracks in front, it was really important to keep pushing and make as much time as possible, because yeah, this is what I'm gonna have to face tomorrow, so it's gonna be a crazy day. Yeah, for sure. I have the full focus on this roadbook and, you know, put my life on it, so it's gonna be a really important day for me tomorrow.
Er habe zum Glück den richtigen Weg gefunden und sei auch relativ früh nach der guten Startposition in einen Rhythmus hineingekommen. Am Ende hätte er ein bisschen mehr riskiert, um zu eröffnen, um sich morgen noch eine gute Ausgangslage rauszufahren. Morgen werde er nur noch 80-90% geben und sich komplett auf die Navigation und das Roadbook konzentrieren, was heute nicht so wichtig gewesen sei für ihn. Schon beim Nachtankpunkt hätte er hochrechnen können, wo er ungefähr unterwegs sei im Vergleich zu den vor ihm Gestarteten. Das hätte schon sehr gut ausgesehen. Und dann seien irgendwann plötzlich vor ihm keine Spuren mehr in der jungfräulichen Wüste aufgetaucht. Da hätte er gewusst, jetzt wird's was mit der Gesamtführung. Matthias Wagner verteidigt mit Tagesrang 3 auch in der Gesamtwertung die dritte Position hinter Daniel Sanders und Pablo Quintanilla. Der KTM-Fahrer aus Österreich gibt sich aber ein bisschen zerknirscht heute Abend.
Was für erster Tag. In der Früh habe ich bei Kilometer 10 oder so Danger 2 übersehen oder nicht wahrgenommen, oder es war kein Training, ich weiß jetzt gar nicht genau. Da bin ich dann über so ein Bachbett drüber gesprungen, dann habe ich den Gegenhang ein bisschen erwischt. Da habe ich mein Sprunggelenk ein bisschen überdehnt, es tut jetzt ganz schön weh. Dann habe ich einfach versucht, dass ich keine Fehler mache bei der Navigation, recht gut drinnen bleibe, ein paar Minuten übersiege. Der Speed war sicher nicht so gut, das habe ich gemerkt. Ich tue mir einfach ein bisschen schwer. Es hat, der Sand schneit extrem, weil es ziemlich viel geregnet hat. Ja, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl und ich habe gewusst, über das Tempo kann ich es nicht machen, wandern, über das, dass ich gut navigiere, keine Fehler mache. Teilweise war es extrem schwierig zum Navigieren, nicht immer ganz klar, weil einfach so viele Pisten da in der Wüste sind, Pisten teilweise extrem schlecht sichtbar, aber wir waren relativ starke Gruppen, sind dann ja, gemeinsam bis ins Ziel gefahren und jeder hat den anderen ein bisschen geholfen, wenn wir uns verfahren haben. Und ja, schaut so aus, dass für teilweise ein paar Leute richtiger langer Tag war und ja, ist für den ersten Tag ganz schön intensiv gewesen.
Die große Sensation gelingt einem Privatfahrer, Mason Klein, auf einer privat eingesetzten KTM aus dem Team von Bart van der Velden aus den Niederlanden, also aus der Baas-Mannschaft, wo im vergangenen Jahr Skyler House so sensationell aufgegalkt hat. Mason Klein beendet die heutige Etappe als Schützling von Skyler House auf der 5. Position vor Gas-Gas-Werksfahrer Sam Sunderland. Und damit ist Mason Klein, der kleingewachsene Kalifornier, auch in der Gesamtwertung 5.
I had an awesome day today. I don't feel so comfortable in the dunes. That's why in the beginning, I was really happy to see a lot of rocks. There was this crazy uphill, just straight boulders. And there was a line to the left and a line to the right. And I saw a bunch of people to the left. And I went to the right. It was like super gnarly. Made up super good, made a lot of passes. And yeah, I was having a good day. Everything up to the fuel stop was amazing. I definitely struggle in the dunes. Yeah, just need to learn how to ride in the dunes. No, I would never guess that in the world, ever. That's insane, actually. But it's cool to hear. Can't believe I'm here. I don't know, kind of speechless. Yeah, for sure, there was some really tricky notes. lot of notes back to back, a lot of intersections, and it's just slight turns, like left or right, and go left, 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 one right, left, but you make the right in the wrong turn, you go so far the wrong way. I notice a lot of lines going the wrong way, and I just make sure to stay on the road book, and I was verifying all day, and it helped me a lot to stay up there and make up a lot of time, I think. The trick is definitely follow the road book. It's hard for sure, but it's a lot easier with a lot of tracks in front of you. And at the fuel stop, I'm always in a rush because I don't want to run out of time, and then I have like 15 minutes left. At the start line, I had a big jacket on and all the gloves and everything you can to keep super warm. And I thought it was going to take me forever to get it all off. So I went really fast to the start line, rushed everything. I was just in a super rush, and I don't know. And I talked to Skyler, and he kind of calmed me down a bit. He's got a lot of good things to say. He's kind of been my mentor for all of this. We do some good training back home, and I feel like I owe a lot to Skyler for this. One of the main reasons why I'm here, actually.
In den Dünen fühle er sich noch nicht wohl, da müsse er noch ordentlich zulegen, aber im offenen, felsigen Gelände, das er zu Beginn zur großen Freude wahrgenommen hätte, da sei es richtig gut gelaufen. Es hätte eine sehr steile Steigung gegeben, einen Anstieg über hinkelsteinähnliche Geröllbrocken hinweg, über richtige Felsen. Er sei rechts gefahren, weil links zu viele andere sich eingeordnet hätten. Da hätte er viele Plätze gut gemacht und sei richtig problemlos raufgeklettert wie eine Gemse. Alles bis zum Tankstopp sei toll gelaufen. Dann seien die Dünen gekommen, da müsse er nochmal nachlegen und richtig fahren lernen. Die Position 5 im Ziel sei einfach nur verrückt, ihm fehlen die Worte. Einmal hätte er sich bei der Navigation unsicher gefühlt, weil ihm relativ schnell aufgefallen sei, wenn man sich am neuralgischen Punkt einmal falsch nach rechts einordnet, dann bist du völlig verratzt. Er hätte sich deswegen stoisch ans Roadbook gehalten. Das sei nicht immer einfach gewesen, weil es teilweise irritierend ausgefallen sei, aber das sei letztlich der Schlüssel zu einem guten Ergebnis gewesen. Vom Start sei er tierisch nervös gewesen, aufgrund der kühlen Temperaturen. Beim frühen Start in der Dunkelheit hätte er eine dicke Jacke angehabt, hätte sich alles Mögliche angezogen und hätte plötzlich gemerkt, er kommt gar nicht mehr rechtzeitig aus seinen ganzen Klamotten im Zwiebellook heraus, sei sogar in Panik verfallen. Dann hätte allerdings Skyler House, sein Schützling, ihn beruhigt und ihm den Kopf wieder gerade gerückt. Der hätte so viel wichtige, wertvolle Sachen zu erzählen. Skyler House müsse er auf ewig dankbar sein. Teamkollege von Mason Klein ist Mike Wiedemann bei seiner ersten Rallye Dakar. Und auch Mike Wiedemann, der KTM-Privatier, ist eines der Opfer von diesem ominösen Kilometer 257,58.
Ja, bin im Ziel. Das war mal ein Griff ins Klo heute. Wortwörtlich. Es lief eigentlich ganz gut bis Kilometer 250, 260. War nichts Spannendes eigentlich, nichts Großartiges, und dann ging es los. Ich habe ein Checkpoint nicht gefunden, wie viele andere auch nicht. Also auf einmal sind wirklich 10 Fahrer entgegengekommen, rechts, links, überall sind wir in der Wüste rumgefahren und keiner hat den Wegpunkt gefunden. Das Problem war dann irgendwann, für den Wegpunkt kriegt man 20 Minuten Strafe, wenn man den findet, und eigentlich wäre es schneller gewesen, einfach weiterzufahren. Aber wir waren dann irgendwann so weit weg von dem Punkt, dass wir die Strecke gar nicht mehr gefunden haben. Und jeder einfach noch kreuz und quer gefahren. Auf einmal kam da noch Toyota Hilux und Nani Roma war es, glaube ich, noch von den Autos, die auch noch um mich rumgefahren sind. Und Peter Hansel und Sainz und ich weiß gar nicht, wer alles. Also es war nur noch ein Chaos. Das ist wirklich, also es war wie, wenn wir vorkommen wie im Film oder wie auf der Playstation. 3-4 Autos, 5 Quads, 20 Motorräder, kreuz und quer gefahren. Den Wegpunkt habe ich auf jeden Fall nicht gefunden und ich glaube 1,5 Stunden nach der Strecke gesucht. Da musste noch so ein Japaner helfen, das Motorrad aus dem Sand ziehen. Der ist in die Düne gesteckt und keiner hat ihm geholfen. Und ich habe mich dann erbarmt und habe gedacht, ich helfe mir jetzt, war eh schon alles spät. Ja. Bin jetzt nach 8-9 Stunden endlich mal im Ziel. War extrem hart, aber ja. Hoffnung auf eine gute Platzierung ist jetzt auf jeden Fall schon mal dahin. Aber ja, jetzt ist zumindest der Druck weg. dass man irgendwie gut eine gute Platz einfahren will. Jetzt geht es echt hauptsächlich nur noch um ins Ziel zu kommen und bin guter Dinge und ja, schauen wir mal, was die nächsten Tage so geht. Aber ich habe schon mit dem Timo Gottschalk geschrieben und mit dem Dennis Zenz, die sagen auch beide, dass der Wegpunkt irgendwie schlecht, weiß nicht, also auf jeden Fall hat man den nicht gefunden. Im Dennis Zenz und im Timo ging es genauso. Den auch schon gesagt, dass das irgendwie war das ganz komisch. Uns gingen, glaube ich, mehrere Fahrer so heute.
Wiedemann liegt in der Gesamtwertung auf der 76. Position. Die Hamburger Gebrüder Thomas und Stefan Preuß auf ihren KTM sind heute Abend auf den Plätzen 135 und 136 geführt. Mit dem Fazit von Stefan Preuß.
Wir hatten heute am Anfang einen super Tag. Das war wirklich, es lief spitze. Erste Etappe, Navigation hat gepasst, Speed hat gepasst. Wir haben gleich mal irgendwie 30 oder 40 Fahrer überholt. Waren also sehr zufrieden mit dem ersten Teil. Dann ist mein Bruder Thomas leider gestürzt und hat sich eine alte Fußverletzung vom Motocross, die hat ihm wieder Schmerzen bereitet. Und dann mussten wir ein bisschen langsamer machen. Dann kam eine sehr anspruchsvolle Trialpassage, wo man mit den Rallye-Bikes also Steinstufen hoch musste und dazwischen war loser Sand, also wirklich tolle Sache. Da konnten wir nicht so die Linie fahren, also nicht die schnellste Linie fahren, weil eben der Fuß von Tommy so schmerzte und wir mussten dann, ich musste zu Fuß vorauslaufen, habe dann eine gute Linie gefunden, die man also auch ohne Fußabsätzen fahren konnte. Sowas gibt es, wenn man guckt. Alle anderen, die Autos haben sich da Räder abgerissen zum Teil. Andere Leute haben da Schweiß und Tränen in den Wüstensand eingebracht. Aber wenn man guckt, kommt man da auch hoch. So, und dann ging es immer weiter bis zum Tankstopp. Das hat alles gut gepasst. Da haben wir ein bisschen, mussten wir leider ein bisschen Tempo rausnehmen, um die Schmerzen bei Tommy im Fuß, ja, damit das erträglich ist einigermaßen. Dann gab es einen kleinen Schmerzcocktail beim Tankstopp vom Onkel Doktor und dann konnten wir weiter wieder Gas geben. Dann gab es eine spezielle Stelle bei Kilometer 168. Da hatten wir Probleme, den Wegpunkt zu finden. Das ging vielen so, das war eine eindrucksvolle Szenerie. Auf einmal fuhren drei Kamas LKWs im Kreis und man kann sich vorstellen, wenn so ein Kamas-Pilot, wenn der nervös wird und diesen Wegpunkt nicht findet, dann wird das Dünenmeer zerpflügt. Und also, obwohl wir eigentlich da in einer unglücklichen Situation waren, war es sehr interessant. Weil wann fährt man schon mal mit Kamas-LKWs im Kreis? Immerhin die teuersten LKWs der Welt. Und sucht einen Wegpunkt. Am Ende haben wir das Problem so gelöst, dass wir einfach im GPS einen Wegpunkt weggeskippt haben und auf den nächsten gegangen sind. Das ist zulässig. Das gab 15 Strafminuten. Das haben wir nachgeguckt in der Liste. Das ist von Wegpunkt zu Wegpunkt unterschiedlich. Das war eine geringere Kategorie von Wegpunkt, wo man nur 15 Minuten Strafe bekommen hat. Also kein Problem. Nun galt es aber, die Strecke wiederzufinden. Und dann haben wir den Medical-Hubschrauber, der durch Zufall gelandet war, angesteuert und haben den Piloten gebeten, er möge doch mal ein bisschen in die richtige Richtung fliegen, falls wir nicht die richtige Route wiederfinden, weil wir ja keine Anhaltspunkte in der Natur mehr hatten. Wir waren ein bisschen verloren. Wir haben dann die richtige Route gefunden und der Hubschrauber flog auch tatsächlich über uns rüber. Damit hatten wir eine doppelte Sicherheit. Und das ist auch eine kleine Dakar-Anekdote, wie man Probleme löst, die man eigentlich nicht haben will. Ja, soweit, so gut. Tommy war beim Doktor, ist jetzt unter der Dusche. Wir waren sehr durchgefroren. Auf der Liaison zurück zum Biwak waren es, glaube ich, nur noch 5 Grad. Die Sonne war schon untergegangen. Wir kamen hier schon im Dunkeln gegen 18 Uhr an. Ja, aber guter Dinge. Morgen geht's weiter. Die morgige Marathon-Etappe ist abgesagt, weil das Marathon-Biwak unter Wasser steht. Und so werden jetzt 2 Einzeletappen gefahren, ohne die Marathon-Übernachtung in der Wüste für die Motorradfahrer und für die Autofahrer. Dafür haben wir längere Überführungspassagen morgen. Ich weiß gar nicht, was besser wäre. Also ich hätte eigentlich lieber in der Wüste geschlafen, als lange auf der Straße rumzueiern mit 110 km/h. Vor allem bei der Kälte.
Bei den Autos bahnt sich aufgrund der Schilderung von Brian Brugwanath eine längere Nacht mit den Sportkommissaren an, weil sowohl Sven Quandt vom Audi-Einsatzteam und von X-Raid als auch Julian Hardy von Century der Ansicht sind, es sei ein veritabler Fehler im Roadbook gewesen und nur eine Warnung für Nasser Al-Attiyah vom Overdrive-Team während der Neutralisation hätte dafür gesorgt, dass Nasser Al-Attiyah mit seinem Beifahrer Mathieu Boimel an dem heiklen Punkt 257,58 nicht ebenfalls falsch abgebogen sei. Nun überlegt man, einen Protest zu führen gegen die Wertung und überlegt, die Rallye-Leitung davon zu überzeugen, die Tageswertung bereits bei Kilometer 240 abzuschneiden, um den strittigen Bereich einfach rauszukürzen. Nasser Al-Attiyah und Mathieu Boimel jedenfalls sind an der Stelle richtig gefahren, haben sich westwärts gehalten, wie es hätte sein müssen.
Yeah, it's incredible, you know, really, it's very difficult stage, you know, it's not easy, you know, we think from beginning it will be more easy, but it's very, very tricky and Mathieu, he did a really good job, you know, in navigation, last part, you know, because we see a lot of line gone too much right, you know, and Mathieu, he said, no, you know, sir, you need to be left, and just me and Seb, we try to push, and after when we get, you know, the wee point, and we know we are in good way, you know, and we try to push, you know, at least to take a good time.
You overtake 14 vehicles today.
Yeah. It was I am happy, you know, with my Toyota, with our Toyota car. Really working very well, you know. The BF Goodrich tire, you know, it was amazing, you know, today. And yeah, everything going very well, and we try to do our best day by day. I enjoy a lot, you know, with the T1 Plus, you know, and it's more safe, you know, more comfy for body, you know, and. And yeah, we are lucky also, you know, to make a good stage to this. It's not about control. We do day by day, you know, because tomorrow is a different day and we'll have a marathon day also. But it's look nobody coming, you know. We did a great stage today.
Erster Nutznießer davon ist Sebastian Loeb, der sich einfach hinten rangeklemmt hat an Nasser Al-Attiyah, nachdem Al-Attiyah ihn auf der offenen Prüfung überholt hat. Mit dem Ergebnis, dass Al-Attiyah und Boimel gewinnen und ihre Führung in der Gesamtwertung weiter ausbauen. Sebastian Loeb schiebt sich im ProDrive Hunter auf die zweite Position in der Tages- und der Gesamtwertung. Eine große Überraschung kommt von Martin Prokop mit seinem Ford F-150 Eigenbau nach T1 Plus Regeln. Der wird heute, weil auch er richtig navigiert, Dritter in der Gesamtwertung, muss allerdings feststellen, dass sein Auto bei der Endgeschwindigkeit nicht so schnell ist wie die anderen T1 Plus.
Yeah, I cannot say it was a good day because we see the speed of the car is not good. We are losing on the fast sections a lot because our maximum speed is like 155, 152 and the other cars are just passing us there. But Michael Driver did very good job with the navigation, so we catch a lot of guys when they were struggling with the navigation. So big thanks to my co-driver and The stage was smooth, but the speed of the car is not as good as we need. So unfortunately, we cannot change this. This engine is what we have, and that's what we have. I don't know if it's correct the time, but we didn't make any mistakes with the navigation. So really happy with all what he did. So we have to do the same job until the end of the race because the engine will be not better. So we have to try to fight a little bit different way, but. I hope we will be good. Yeah, because you know, if the cars are just passing you on the straight, what you can do, you know, we are fighting on the terrain, on the trail, we were very good, but on the fast sections, like no chance.
Bei knapp 160 km/h sei Schluss, sagt Martin Prokop. Mehr könne er nicht rausholen und das könne sich auch nicht mehr ändern im Verlaufe der Distanz. Entsprechend werde er jetzt die Zeit anderswo gut machen müssen, um mit seinem Eigenbau mit den Hallspeed Toyota und den BRX von ProDrive mithalten zu können. Hubert Szygonski und Timo Gottschalk werden in der Tageswertung Achte, nachdem auch sie bei Kilometer 257,58 in die Irre geleitet worden sind.
Ja, die erste richtige Prüfung bei der Dakar und die hat es auch mächtig in sich. Eigentlich vom Terrain her eine schöne Prüfung. Viel Sand, hatten wir ein bisschen mit unserem Auto Schwierigkeiten, Traktion zu finden. Da sind die T1 Plus doch um einiges schneller, wie wir jetzt sehen. Ansonsten okay. eine Stelle war sehr knifflig, Navigation oder eher, also war eher raten als wissen, wo es lang zu gehen hat. Und da waren wir mit mehreren Leuten am Suchen, haben lange gebraucht, den Wegpunkt zu finden und dadurch viel Zeit verloren. Aber gegen einigen anderen ähnlich, schade, aber wir schauen jetzt trotzdem nach vorne und versuchen weiter nach vorne zu kommen.
Tim und Tom Coronel, die flippigen Zwillinge aus den Niederlanden, sind 19. in der Tages- wie auch in der Gesamtwertung, weil, so schildert es Tom Coronel vom Beifahrersitz, er sich an einem Hubschrauber orientiert, den er aus der Ferne ausgemacht hätte.
We had a good stage, I suppose. We start to feel the car a little bit stronger. Tim is pushing a little faster. And we were strong today with the waypoints. I think we were clever. We saw a quad driver on the left, then we saw the helicopter on the left, and we said, the helicopter is always close to the track. So that's why we drove back. And then we found the track back, so that was a good one. So we got all the waypoints. Everybody was complaining about one waypoint, but we got that one. I think it's maybe the experience. But very content with everything what's going on. The speed we're building up. And as we said, we will be happy if we will be within the top 20, because with all those factory cars, it's impossible to beat them. But until now, no. The team is strong. Tim is strong. The car is strong, and we didn't make any mistakes yet with the waypoint. So. All under control.
Er sei zwischen einem Quad und einem Helikopter, sei ihm aufgefallen, und er hätte sich gedacht, wenn der Hubschrauber da ist, dann kann das ja nur halt heißen, das ist der richtige Weg, da muss man hin. Also hat er Tim Coronel, seinem Zwillingsbruder, gesagt, fahr zurück. Das sei ein cleverer Schachzug gewesen, wahrscheinlich der Erfahrung geschuldet. So hätten sie alle Wegpunkte erwischt und nicht noch eine Strafe eingefangen. Zudem fühle man sich im Auto deutlich besser und Tim könne aggressiver fahren, mit dem neuen Century Buggy richtig ans Limit gehen. Gesamtrang 19 ist der Lohn. Auf der 40. Position, drei Plätze hinter Matthias Ekström im besten Audi, findet sich Daniel Schröder wieder. 5 Positionen vor Brian Barakwan.
Ja, für uns ging es jetzt heute Morgen relativ spät los, weil sich diese ganze Startprozedur ja ein bisschen geändert hat. Mit den ersten 30 Autos zuerst, dann die schnellsten Side-by-Sides, danach die schnellsten LKWs und dann der ganze Rest. Entsprechend sind wir heute erst um 12.30 Uhr ungefähr in die Etappe gestartet. Die Etappe heute war größtenteils sehr sandig, mit auch ziemlich vielen Dünen eigentlich dabei. Für uns lief es, würde ich sagen, ziemlich gut. Die ersten Kilometer bis, glaube ich, 210 war, glaube ich, die Neutralisation, liefen sehr gut. Das war alles ziemlich schnell und flüssig eigentlich. Da haben wir den einen oder anderen Platz gut machen können und haben uns eigentlich auch gut gefühlt. Das Auto lief auch gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dann war die 20 Minuten Neutralisation. Dann wurde das Ganze mit der Navigation ein bisschen schwieriger. Viel Dünen und Kemmelgras dann auch wieder. Da haben wir dann leider so ein bisschen Zeit mit der Navigation verloren und einen Wegpunkt auch nicht gekriegt. Das war ziemlich zum Ende des Tages hin, bei Kilometer 268, wo wir dann ein bisschen hin und her gefahren sind und dann eigentlich so die Entscheidung getroffen haben, dass es langsam so ein bisschen dunkler wurde, wir noch 60 Kilometer zu fahren hatten und gesagt haben, okay, entweder suchen wir jetzt weiter oder wir nehmen eben die Strafe in Kauf und kommen aber noch im Hellen an und haben da entsprechend nicht die Probleme, und das war dann eigentlich für uns die sinnvollere Alternative. Ansonsten hatten wir zwischendurch noch an einer Sektion einen Platten uns eingefahren. Da war wirklich ziemlich steinig und ziemlich steil, war ganz interessant. Ich denke mal, das wird man im Fernsehen auch sehen. Da mussten wir so ein bisschen so eine alternative Linie nehmen, weil da sich ein Truck festgefahren hatte. Da sind wir dann auch hochgekommen, aber leider uns einen kleinen Platten eingefahren. Ansonsten, Auto lief soweit sonst gut und der Speed war, glaube ich, von unserer Seite auch soweit okay. Jetzt können wir natürlich immer noch weiter dran arbeiten, aber wir sind gut durchgekommen. Es gibt von unserer Seite her nicht viel zu meckern.
Und auf Platz 53 schließlich der zweite Nissan-Privatier Markus Walcher.
Ja, war nicht ganz unser Tag heute. Erst haben wir uns einmal festgefahren, hatten anfangs auch zu viel Luftdruck drin, mussten buddeln. Dann haben wir uns mit einer ganzen Gruppe anderer Teilnehmer verfahren. Und das hat leider dann recht lange Zeit gebraucht, bis wir wieder auf die richtige Strecke zurückgefunden haben, zusammen mit den anderen. Da ist eine ganze Perlenkette gerade an Lichtern noch in der Nacht rausgefahren. Das heißt, den Rest der Etappe haben wir uns auch im Dunkeln gemacht. Und ja, sind jetzt erstmal froh, doch wieder im Ziel zu sein. Jetzt geht es wieder zurück ins Camp. Ja, preparing for the marathon stage, ne? Also Vorbereitung für morgen. Da ist dann Marathon angesagt. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen besser durchkommen als heute.
Bei den Side-by-Side-Prototypen gibt es den zweiten Tagessieg für Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz, einem ehemaligen Schützling übrigens von Frank Färber. Quintero und Zenz gewinnen vor Chaleco Lopez und vor Sebastian Eriksson, den beiden Teamkollegen bei South Racing, mit EKS, einem neuen Joint Venture, das erst unmittelbar vor der Rallye hier bekannt gegeben worden ist. Dennis Zenz ist allerdings reichlich außer Atem am Abend.
Wow, was für ein Tag. Wir sind jetzt gerade im Ziel angekommen. Wir hatten einen Megatag, ja, bis zu dem mittlerweile bekannten WPC am Ende. War, glaube ich, der vorletzte WPC, wo gefühlt jeder gesucht hatte. Wir haben 30 Autos gesehen. Unglaublich, was da passiert ist. Ich weiß noch nicht, wir haben vielleicht 10 Minuten verloren, um den guten Weg zu finden. Nichtsdestotrotz hatten wir einen guten Tag. Wir sind stolz auf die Leistung, die wir gebracht haben. Ich hoffe, dass es für den Stage-Win reicht. Aber wie gesagt, es sind noch anstrengende 11 Tage. Es ist noch eine lange Rallye, hat heute erst angefangen. Und ich habe keine Worte. Jetzt zurück, via Sion, sammeln und morgen dann nochmal neu angreifen. Es bleibt spannend, definitiv. Aber mit so einem Start hätte ich definitiv nicht gerechnet. Navigation war teilweise schwierig. Aber ja, wir sind hier. Ich hoffe, die Zeit ist gut am Ende, dass wir nicht zu viel verloren haben. Aber wie gesagt, jeder hat irgendwie dann eine Story zu erzählen. Und jetzt schauen wir mal weiter.
Ebenfalls ziemlich fertig zeigt sich Annette Fischer, die erst bei Dunkelheit aus der Prüfung herauskommt. Ihre Teamkollegin Camelia Liparotti ist ja die Hauptdarstellerin in einem wahren Feuerdrama, das steht im Blog auf der Internetseite pitwalk.de heute ausgearbeitet. Annette Fischer nach ihrem Tag im Yamaha Side-by-Side auf Platz 21.
Ja, wir sind jetzt gerade aus der Stage raus. Leider ist es nicht mehr hell, was eigentlich so unser Ziel war. Das haben wir jetzt noch nicht mal am ersten Tag geschafft, aber das ist sicherlich dem zu verschulden, dass wir heute auch mega, mega spät gestartet sind. Also wir sind knapp gegen 12 gestartet und dann bleibt natürlich nicht mehr allzu viel Zeit, bis es dunkel wird in dem Land. Es ist um 17 Uhr ist dunkel und ja, wir haben jetzt die letzten 90 Kilometer in Dunkelheit gemacht. Was natürlich echt schwierig ist, weil es waren nochmal Dünen und mit dem Licht vom Auto sieht man nicht allzu viel. Aber ich denke, wir hatten heute eigentlich einen richtig guten Tag. Es gab einen wirklich schweren Navigationspunkt, wo wir auch, denke ich, viel Zeit verloren haben. Aber ja, und haben leider auch dann einen Wegpunkt verpasst. Also ich weiß jetzt nicht, wo wir sind im Reglement heute, in der Wertung heute. Aber ja, ich freue mich auf die nächsten Tage. Das Auto ist ganz, es ist alles gut soweit. Ich denke, wir hatten wirklich viel Spaß heute.
Da haben wir also schon die ersten Breaking News und die erste Developing Story, wie es im internationalen Slang der Medienbranche heißt. Wir müssen natürlich dranbleiben und gucken, was jetzt passiert mit dem Protestgezänk und den Überlegungen, die Rallye-Wertungsprüfung vielleicht zu verkürzen, um dort faire Verhältnisse einkehrt halten zu lassen. Das allerdings kann noch ein Weilchen dauern, denn man hat, so steht es auch in einem weiteren Blog auf der Internetseite pitwalk.de, 24 Stunden Zeit für eine Protestfrist. Und jetzt muss man überlegen, wie man dort zu einer gemeinsamen Lösung finden kann. Mit Audi und Century vielleicht oder vielleicht sogar mit Verhandlungen bilateraler Natur, mit Hallspeed und auch mit ProDrive, um dort Fairness einziehen zu lassen. Wir bleiben natürlich dran. Mehr davon im Zweifel im nächsten Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Da gibt es auch schon die besten Bilder des Tages in einer Fotogalerie. Und im Zweifel hören wir uns wieder morgen Abend mit der nächsten Episode von Daily Dakar, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, schönen Restsonntag noch, euer Norbert Okenga.